Zuerst macht Iwazaniki einen Scherz. Scheint so, als wären wir am Finalabend von Sanremo, sagt sie. Und dann, ach nein. Iwazaniki schaut um sich herum. Sie schaut auf die Journalisten vor sich, die ihr Kameras, Mikrofone, Diktiergeräte ins Gesicht halten oder ihre Hände um ihre Notizblöcke klammern. Iwazaniki blickt um sich herum auf den rötlichen und weißen Marmor und die prächtigen Reliefs an den Wänden.
Allora, io sono stata invitata in questo luogo. Beh, io sono anche un po' emozionata, davvero. Ho parlato di Sanremo perché sono quei luoghi sacri. Io sono una cantante, mi emoziono a Sanremo, ma mi emoziono anche qua.
Ich wurde an diesen Ort eingeladen. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, wirklich. Ich habe gerade Sanremo erwähnt, weil das eben so ein heiliger Ort ist und ich eine Sängerin bin. Ich finde Sanremo aufregend, aber auch das hier finde ich aufregend. Iwazaniki ist natürlich nicht irgendeine Sängerin. Iwazaniki hat Sanremo, also den Musikwettbewerb von Sanremo, das bedeutendste Kulturereignis Italiens, schon dreimal gewonnen. Iwazaniki, geboren im Januar 1940 in Ligonchio in der norditalienischen Region Emilia-Romagna, ist eine der bekanntesten Sängerinnen Italiens. Ihre Karriere dauert seit Anfang der 1960er Jahre. Von ihr gesungene Lieder wie I tuoi anni più belli, Zingara und Testarda io sind Klassiker der Musica Leggera, der italienischen Popmusik der Nachkriegsjahrzehnte. Iwazaniki ist als Fernsehmoderatorin anderthalb Jahrzehnte lang das Gesicht von Okay, il prezzo è giusto gewesen, der italienischen Fassung der Spielshow Der Preis ist heiß. Von 2008 bis 2014 ist sie Europaabgeordnete gewesen von Forza Italia und Popolo delle Libertà, der Parteien des langjährigen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi. Fast jede und jeder in Italien kennt Iwazaniki. Aber warum ausgerechnet sie heute dabei ist, an diesem Tag, Anfang Mai 2024, bei dieser Veranstaltung in der prunkvollen Sala della Regina, dem Veranstaltungssaal der italienischen Abgeordnetenkammer in Rom, das weiß sogar Iwazaniki selbst nicht.
Perché vi hanno chiamato qui anche voi?
Appunto, anch'io me lo chiedo, ma perché mi hanno invitato? Forse era meglio stare a casa. No, io sono venuto qui perché tanto ho tanti amici, persone che stimo, voglio capire, perché io sono curiosa, perché no?
Genau, das frage ich mich auch. Warum haben Sie mich eigentlich eingeladen? Vielleicht wäre es besser gewesen, zu Hause zu bleiben. Nein, ich bin hierher gekommen, weil ich hier so viele Freunde habe, Leute, die ich respektiere. Ich möchte verstehen, denn ich bin ein neugieriger Mensch. Warum denn auch nicht? Iwazaniki ist eine von mehreren Berühmtheiten, die zu dieser Veranstaltung im Palazzo Montecitorio gekommen sind, dem prunkvollen Sitz der italienischen Abgeordnetenkammer in der Altstadt von Rom. Enzo Ghinazzi ist auch da, Künstlername Pupo. In den 1970er und 80er Jahren ist er mit Songs wie Gelato al Cioccolato und Firenze Santa Maria Novella auch in deutschsprachigen Ländern bekannt geworden. Filippo Magnini ist da, früherer Profischwimmer und Gewinner der Bronzemedaille bei Olympia 2004. Der Regisseur Michele Placido ist hier und der Film- und Medienunternehmer Tarek Ben-Ammar. Es geht bei dieser Veranstaltung um die Verfassung Italiens. In einer Verfassung stehen in den allermeisten demokratischen Staaten der Welt die wichtigsten Spielregeln für das öffentliche Leben. Dafür, wie die Bürgerinnen und Bürger ihre Vertreter wählen, also das Parlament. In einer parlamentarischen Republik wie Italien steht in der Verfassung, was die Regierung tun darf und was sie tun muss, was der Staatschef, was das Parlament tun müssen und tun dürfen. Darin wird festgelegt, welche Grundrechte und grundsätzlichen Pflichten Bürgerinnen und Bürger haben. Eine Verfassung ist das wichtigste Dokument der meisten Demokratien. Die italienische Verfassung ist das wichtigste Dokument Italiens. Die Veranstaltung über die Verfassung Italiens im Mai 2024, so steht es in der Einladung, soll ein Dialog sein, ein moderiertes Gespräch. Es sprechen der Historiker Giovanni Orsina, die Verfassungsrechtlerin Anna Maria Poggi, der Verfassungsrechtler Francesco Clementi. Die Augen richten sich aber vor allem auf die Schlussrednerin. Es ist Giorgia Meloni, seit Herbst 2022 Regierungschefin Italiens, Chefin der ultrarechten Partei Fratelli d'Italia. Ministerpräsidentin in einer rechten Regierungskoalition. Meloni spricht darüber, warum die Organisatoren dieser Veranstaltung Menschen wie die Sängerin Iva Zanicchi, den Sänger Pupo, den Sportler Filippo Magnini eingeladen haben.
Ecco perché la Costituzione è di tutti. Partiamo da qui. È di tutti perché tocca a tutti, nessuno escluso, e perché a tutti fornisce gli strumenti per orientare ciò che ciascuno decide di realizzare nella propria vita.
Die Verfassung gehört allen, sagt Meloni, weil sie es allen Menschen ermöglicht, im Leben zu tun, was sie möchten. Meloni und ihre Regierungskoalition wollen, dass die italienische Verfassung in einem ihrer wichtigsten Teile geändert wird. Sie wollen ein anderes Regierungssystem für Italien. Giorgia Meloni plant die vielleicht wichtigste Verfassungsreform in Italien seit dem Zweiten Weltkrieg. Sie selbst fasst auf der Veranstaltung in der Sala della Regina wenige Minuten später in ihren Worten zusammen, worum es aus ihrer Sicht eigentlich geht.
Noi abbiamo fatto una riforma, abbiamo proposto una riforma che di fatto, come ho detto, risolve alcuni dei grandi problemi strutturali di questa nazione. Io per questo la definisco la madre di tutte le riforme, cioè è la riforma dalla quale dipendono tutte le altre, la possibilità di fare seriamente tutte le altre.
Wir haben eine Reform vorgenommen, wir haben eine Reform vorgeschlagen, die im Wesentlichen einige der großen strukturellen Probleme dieser Nation löst. Deshalb nenne ich sie auch die Mutter aller Reformen. Das heißt, es ist die Reform, von der die Möglichkeit abhängt, alle anderen Reformen ernsthaft anzugehen. Diese Mutter aller Reformen, wie Giorgia Meloni sie nennt, soll verändern, wie die Menschen in Italien ihre Regierenden bestimmen. Sie soll die Macht zwischen den Abgeordneten und Senatoren im Parlament und der Regierungschefin oder dem Regierungschef neu verteilen. Sie soll dafür sorgen, dass in Italien nicht mehr so häufig die Regierung stürzt. Sie soll Italien stabiler und verlässlicher machen. Wer gegen diese Reform ist, sagt aber, dass sie gefährlich ist, dass sie der Regierung viel zu viel Macht gibt. Andere sagen, dass sie einfach nicht funktioniert. Sicher ist, falls diese Reform Wirklichkeit wird, hat Italien künftig ein Regierungssystem mit einem unübersetzbar italienischen Namen. Dieser Name, sagt die Sängerin Iva Zanicchi vor Giorgia Melonis Dialog über die Verfassung, der gefalle ihr. Alles andere wisse sie nicht.
Il nome premierato mi piace.
Il resto
non lo so.
Herzlich willkommen zu Kurz gesagt Italien, dem Podcast, in dem ich Folge für Folge ein Stück Italien erkläre. Immer mit einem anderen, unübersetzbaren Wort. Mein Name ist Sebastian Heinrich. Ich bin politischer Journalist und mein Leben ist eng verwoben mit Italien. Und das ist die 21. Folge von Kurz gesagt Italien. Premierato. Wie Giorgia Meloni die italienische Republik umbauen will. La parola. Das Wort Premierato, so lautet also das unübersetzbare Wort dieser Episode, das Iva Zanicchi gefällt. Im Wörterbuch Treccani, in der italienischen Entsprechung des Duden, steht dazu, dass es abgeleitet wird von Premier. Das Wort Premier wird im Italienischen häufig verwendet, um Regierungschefs in vielen parlamentarischen oder semipräsidentiellen Regierungssystemen zu bezeichnen. Also in Regierungssystemen, in denen es ganz grob gesagt neben einem Staatsoberhaupt, also etwa einer Königin oder einem Präsidenten, noch einen Regierungschef gibt. Und in vielen demokratischen Regierungssystemen dieser Welt ist dieser Regierungschef grundsätzlich der mächtigste Politiker im Land. Mit dem Wort Premier wird auf Italienisch, in der Alltagssprache und gerade auch in den Medien unter anderem auch die Regierungschefin oder der Regierungschef in Italien bezeichnet. Die korrekte Bezeichnung ist eigentlich Presidente del Consiglio, auf Deutsch Präsident, Präsidentin des Ministerrats oder kürzer Ministerpräsidentin, Ministerpräsident. Aber Premier ist eben kürzer als Presidente del Consiglio. Und für viele Journalisten in den Redaktionen ist es einfach praktischer. Ein Wort mit 7 Buchstaben, mit dem man Platz sparen kann in den Überschriften von Zeitungen, Online-Portalen und Podcast-Titeln oder in den Laufschriften von Nachrichtenfernsehsendern. Das Premierato ist die Idee eines bestimmten Regierungssystems. Ein Regierungssystem, das sind die geschriebenen und ungeschriebenen Regeln, nach denen in einem Staat eine Regierung funktioniert. In Demokratien, in denen Menschen ihre Volksvertreter frei wählen können, bestimmt das Regierungssystem unter anderem, wie die Macht zwischen dem Parlament, dem Staatsoberhaupt und dem Regierungschef aufgeteilt ist. An das Wort Premier wird Ato angefügt. Das ist ein Suffix, also ein Wortbestandteil, das die Bedeutung verändert. Premierato, das ist die Vorstellung von einem Regierungssystem, in dem der Regierungschef oder die Regierungschefin im Mittelpunkt steht. Im Italienischen von heute bedeutet Premierato laut dem Wörterbuch Treccani, Zitat Anfang, Regierungssystem, das auf der Direktwahl des Premier, das heißt des Ministerpräsidenten, beruht. Zitat Ende. Vermutlich zum ersten Mal in der italienischen Öffentlichkeit aufgetaucht ist das männliche Substantiv Premierato im Corriere della Sera vom Freitag, dem 17. September 1993. Auf der Titelseite dieser Ausgabe der größten und einflussreichsten Zeitung Italiens steht damals ein Meinungsbeitrag von Giovanni Sartori, einem weltweit renommierten italienischen Politikwissenschaftler. Im September 1993, als dieser Artikel Sartoris erscheint, wird in Italien gerade viel darüber diskutiert, wie das Regierungssystem verändert werden kann. Es ist eine Zeit, in der fast alles ins Rutschen geraten ist in der italienischen Politik. Einer der Vorschläge, über die Politiker, Journalisten und Verfassungsrechtler im Spätsommer 1993 diskutieren, ist, dass die Menschen in Italien ihren Regierungschef doch direkt wählen könnten. Sartori schreibt in seinem Artikel, dass er von dieser Idee wenig hält, aber er gibt dieser Idee einen Namen, der bleibt. Premierato. 3 Jahrzehnte nach dem Artikel Sartoris ist Premierato das Schlagwort der Reform, mit der Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni das Regierungssystem der Italienischen Republik umbauen will. Premierato ist ein unübersetzbar italienisches Wort, weil Italien mit dieser Reform ein weltweit einzigartiges Regierungssystem bekäme, das es heute in keinem anderen demokratischen Staat der Welt gibt. Es ist eine Reform, über die politisch interessierte Menschen in Italien seit Monaten streiten und über die sie aller Voraussicht nach noch viele weitere Monate streiten werden. La storia dietro la parola, die Geschichte hinter dem Wort. Giorgia Meloni ist nicht der erste Mensch an der Spitze der Regierung, der das Regierungssystem der Italienischen Republik umkrempeln will. Von 2014 bis 2016 hat es einer ihrer Vorgänger versucht, der sozialdemokratische Regierungschef Matteo Renzi. Er ist gescheitert, Renzis Verfassungsreform wurde per Volksentscheid gestoppt. Von 2005 bis 2006 hatte es einer von Renzis Vorgängern ebenfalls versucht, Silvio Berlusconi. Auch Berlusconis Verfassungsreform wurde per Volksentscheid gestoppt. Zwischen 1997 und 1998 hatten die Parteien aus dem damaligen Mitte-Links-Regierungslager und der Mitte-Rechts-Opposition versucht, sich in einem extra dafür eingerichteten Parlamentsausschuss auf eine Verfassungsreform mit einem neuen Regierungssystem zu einigen. Auch sie scheiterten. Sie gingen auseinander, ohne sich geeinigt zu haben. So wie vorher die beiden parteiübergreifenden Ausschüsse zur Verfassungsreform zwischen 1993 und 1994 und davor zwischen 1983 und 1985 an dem Vorhaben gescheitert waren. Warum haben so viele, so unterschiedliche Politikerinnen und Politiker in den vergangenen 4 Jahrzehnten versucht, das Regierungssystem Italiens umzubauen? Italien hat ein Problem, das sich in 4 Zahlen zusammenfassen lässt. Die Bundesrepublik Deutschland hatte seit September 1949 9 Bundeskanzler und 24 Regierungskabinette. Italien hatte im gleichen Zeitraum 31 Ministerpräsidenten und 65 Regierungskabinette. In Italien sind Regierungen in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten deutlich häufiger gestürzt als in Deutschland, aber auch häufiger als in anderen europäischen Ländern, mit denen sich Italien gerne vergleicht, als in Frankreich, Großbritannien, Spanien. Häufige Regierungswechsel bedeuten, dass ein Staat längerfristige Reformen schwerer anpacken kann, dass viel Zeit vergeht für Koalitionsgespräche, für Diskussionen um Posten und weniger Zeit da ist für Veränderungen, die das Leben der Menschen im Land besser machen. Diese Regierungswechsel haben eine Besonderheit, die vielen Menschen im deutschsprachigen Raum nicht bewusst ist. In Italien stürzt zwar auf die Regierung, aber die Menschen gehen deswegen nicht öfter wählen. Wenn eine italienische Regierung stürzt, dann wird nur vergleichsweise selten auch neu gewählt. In Italien gab es seit 1948 19 Wahlperioden des Parlaments. Der Deutsche Bundestag hatte seit 1949 20 Wahlperioden, der österreichische Nationalrat 22. Die meisten der vielen Regierungswechsel in Italien passieren während der Wahlperiode. Es gibt für diese Wechsel sogar ein unübersetzbar italienisches Wort. Ribaltone, von ribaltarsi, sich überschlagen. In der Wahlperiode zwischen 2018 und 2022 hat es etwa in knapp 4,5 Jahren 3 unterschiedliche Regierungen gegeben. Und 2 Ribaltoni, bei denen sich die Regierungskoalition jeweils drastisch verändert hat. Nach der Wahl im Frühjahr 2018 sind zuerst die populistische Fünf-Sterne-Bewegung und die rechtsnationale Lega eine Koalition eingegangen. Dann, gut ein Jahr später, ist diese Regierung gestürzt und die Fünf Sterne sind mit der Mitte-Links-Partei Partito Democratico, mit den Sozialdemokraten, in eine Regierung gegangen. Schließlich ist diese Regierung dann im Februar 2021 mitten in einer der schlimmsten Phasen der Corona-Pandemie wieder gestürzt. Staatspräsident Sergio Mattarella hat den Wirtschaftswissenschaftler und früheren Bankier Mario Draghi zum Regierungschef ernannt und Draghi eine Regierung der nationalen Einheit gebildet, der fast alle Parteien angehört haben, einschließlich Lega, Partito Democratico und Fünf Sterne. Bis diese Regierung dann schließlich im Hochsommer 2022 gestürzt worden ist, unter anderem durch Lega und Fünf Sterne. Auch wegen dieser häufigen Ribaltoni wird der Ausdruck italienische Verhältnisse in deutschsprachigen Medien seit Jahrzehnten mit abwertender Bedeutung verwendet. Italienische Verhältnisse, damit meinen viele Menschen unter anderem das Chaos und die Unübersichtlichkeit der italienischen Politik. Es ist ein Chaos, das auch viele Menschen in Italien nicht überblicken, das viele Menschen nervt und verärgert und von dem sich viele Menschen abwenden. Die Wahlbeteiligung bei landesweiten Wahlen in Italien sinkt seit fast 2 Jahrzehnten Wahl für Wahl weiter. Giorgia Meloni, die Regierungschefin, verspricht jetzt, solches Chaos in Zukunft zu verhindern, indem sie einen Teil der Macht innerhalb des italienischen Regierungssystems verschiebt. Italien ist seit über 7 Jahrzehnten eine Republik mit einem parlamentarischen Regierungssystem, in dem der größte Teil der politischen Macht aufgeteilt ist zwischen 3 Stellen, dem Regierungschef, dem Parlament und dem Staatspräsidenten. Giorgia Meloni will mit ihrer Premierato-Reform dem Parlament und dem Staatspräsidenten einen Teil ihrer Macht wegnehmen und dem Regierungschef oder der Regierungschefin mehr Macht geben. Ein parlamentarisches Regierungssystem ist eines, in dem die Regierung das Vertrauen des Parlaments haben muss. Und in Italien heißt das, das Vertrauen von 2 Parlamentskammern, die beide direkt vom Volk gewählt werden. Abgeordnetenkammer und Senat. Eine absolute Mehrheit der Abgeordneten und der Senatoren muss also diese Regierung bestätigen. Und sollte eine Mehrheit in einer dieser beiden Kammern diese Regierung nicht mehr wollen, dann ist sie am Ende. Eine wichtige Rolle spielt in Italien bisher der Staatspräsident, der Presidente della Repubblica. Und diese wichtige Rolle spielt er vor allem dann, wenn das Verhältnis zwischen Regierung und Parlament gerade wieder einmal wackelig ist. Der Staatspräsident wird in Italien von beiden Parlamentskammern in einer gemeinsamen Sitzung gewählt. Er soll eine überparteiliche Figur sein. Seine Rolle ist zumindest grob vergleichbar mit der des Bundespräsidenten in Deutschland und in Österreich. Der Staatspräsident ist so etwas wie der Schiedsrichter der Republik, so habe ich das in einer früheren Podcast-Folge genannt. Bisher funktioniert es in Italien so. Eine neue Regierung wird entweder gebildet, weil die Menschen gerade ein neues Parlament gewählt haben, oder weil die vorherige Regierung gestürzt ist und es keine Neuwahlen gegeben hat. Die alte Regierung ist dann noch geschäftsführend im Amt, das heißt, sie sorgt dafür, dass der Staat weiter funktioniert, arbeitet aber nicht mehr an Plänen für neue Gesetze oder Ähnlichem. Bei der Entstehung einer neuen Regierung spielt der Presidente della Repubblica, der Präsident der Republik, das italienische Staatsoberhaupt, eine wichtige Rolle. In der italienischen Verfassung steht dazu ein einziger Satz. Zitat Anfang: Der Präsident der Republik bestellt den Ministerpräsidenten und auf dessen Vorschlag die Minister. Zitat Ende. Im politischen Leben Italiens haben die Präsidenten der Republik aus diesem trockenen Satz in Artikel 92 Absatz 2 der Verfassung ein ziemlich feierliches Ritual gemacht. Dieses Ritual findet vor jedem Regierungswechsel im Palazzo del Quirinale statt, dem riesigen Palast auf dem Quirinal, einem der sieben Hügel Roms, dem Amtssitz des italienischen Staatspräsidenten.
Dal TG1 in primo piano la crisi di governo, mattinata di consultazioni al Quirinale, lo avete sentito dai nostri.
Die Beratungen im Quirinalspalast, die Consultazioni al Quirinale, hier im Jahr 2008 beschrieben vom Sprecher der Fernsehnachrichtensendung TG1, laufen immer ähnlich ab. Der Staatspräsident empfängt erst einmal viele Menschen zu Gesprächen, um über die Bildung einer Regierung zu beraten. Unter anderem empfängt er die Vorsitzenden von Abgeordnetenkammer und Senat und die Vertreter der Fraktionen im Parlament. Wenn aus diesen Gesprächen dann hervorgeht, dass es ein mögliches Regierungsbündnis mit guten Chancen auf eine Mehrheit im Parlament gibt, dann beauftragt der Präsident der Republik den aus seiner Sicht aussichtsreichsten Kandidaten damit, eine neue Regierung zu bilden, mitsamt aller Minister. Der Presidente del Consiglio Incaricato, also der beauftragte Ministerpräsident oder die beauftragte Ministerpräsidentin, nimmt diesen Auftrag dann vom Staatspräsidenten an. Und falls sie oder er dann eine Regierung zusammenbringt, dann legt sie oder er dem Staatspräsidenten diese Ministerliste vor. Der Präsident nimmt diese Liste dann, zumindest fast immer, anstandslos an, entlässt die alte Regierung und ernennt die neue Regierung. Voilà, die Regierung ist gewechselt. Der neue Regierungschef oder die neue Regierungschefin muss sich dann binnen 10 Tagen der ersten Vertrauensabstimmung in beiden Parlamentskammern stellen, in der Abgeordnetenkammer und im Senat. Vor der Abstimmung hält der ernannte Regierungschef dann vor beiden Kammern den sogenannten Discorso della Fiducia, die Rede um das Vertrauen, die erste Regierungserklärung vor dem Parlament.
Vale ovviamente a maggior ragione oggi che mi rivolgo a voi in qualità di Presidente del Consiglio dei Ministri per chiedervi di esprimervi sulla fiducia a un governo da me guidato. Una grande responsabilità per chi quella fiducia.
Hier zu hören die hörbar angespannte neue Regierungschefin Giorgia Meloni, die erste Frau an der Spitze einer italienischen Regierung, im Oktober 2022 bei ihrem Discorso della Fiducia. Auch beim Ende einer Regierung spielt bisher der Staatspräsident eine sehr wichtige Rolle. Wenn der Regierungschef oder die Regierungschefin klare Anzeichen dafür sieht, dass sie oder er keine Mehrheit mehr im Parlament hat, dann folgt wieder ein seit Jahrzehnten eingeübtes Ritual. Der oder die Presidente del Consiglio lässt sich in der Dienstlimousine von seinem Amtssitz, dem Palazzo Chigi in der Altstadt Roms, nach oben auf den Quirinal fahren. Und dann betritt sie oder er den großen Palazzo del Quirinale. Dort bietet der faktisch schon entmachtete Regierungschef dann dem Präsidenten seinen Rücktritt an, die der Präsident annehmen oder zurückweisen kann. Der Präsident führt dann wieder Gespräche. Wieder mit den Parteichefs, wieder mit den Fraktionschefs, wieder mit Experten. Sobald der Präsident den Rücktritt angenommen hat, ist die Regierung noch geschäftsführend im Amt und die Suche nach einer neuen Regierung beginnt. Oder aber der Präsident kommt zu dem Schluss, dass es keinen Sinn hat, nach einer neuen Mehrheit zu suchen. Dann löst der Präsident das Parlament auf und ruft Neuwahlen aus. Das passiert eben vergleichsweise selten. Im Sommer 2022 ist es aber passiert, nach dem Ende der Regierung Draghi, der letzten Regierung vor Giorgia Meloni.
Mezzanotte 11, buonasera, ultima edizione del nostro telegiornale. E così oggi, dopo un anno e mezzo, è definitivamente terminato il mandato di Mario Draghi alla presidenza del Consiglio. Con 6 mesi d'anticipo è finita anche la legislatura. Il Presidente della Repubblica ha sciolto le Camere, si andrà a votare il 25 di settembre. E Mattarella ha fatto appello.
So funktioniert das Ganze. Also bis. Seit Oktober 2022 regiert in Italien Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. In einer Koalition aus ihrer rechten Partei Fratelli d'Italia, der rechtsnationalen Partei Lega Nord, der konservativen Partei Forza Italia und mehreren Kleinparteien der rechten Mitte. Und dass Giorgia Meloni und ihre Partei das italienische Regierungssystem umkrempeln wollen, das sagen sie schon lange. Unter anderem hat das auch 2022 im Wahlprogramm der Fratelli d'Italia gestanden. Giorgia Meloni beginnt Anfang 2023, wenige Wochen nach ihrem Antritt als Regierungschefin, mit den anderen Parteien über eine Reform des Regierungssystems zu verhandeln. Sie spricht auch mit mehreren Oppositionsparteien. Im Mai 2023, nach mehreren Gesprächsrunden, wird öffentlich, dass Meloni ein Premierato will. Ein System also, in dem der Regierungschef direkt gewählt wird und in dem der überparteiliche Staatspräsident zwar bestehen bleibt, aber weniger Macht hat als bisher. Anfang November 2023 beschließt die Regierung Meloni den Entwurf für die Premierato-Reform. Es ist der offizielle Startschuss. An diesem Entwurf arbeitet in den Monaten darauf dann das Parlament weiter, genauer gesagt der Ausschuss für Verfassungsfragen des Senats. Er ändert mehrere Teile der Reform. Gut 7 Monate später dann, Mitte Juni, stimmt der Senat über diesen überarbeiteten Reformvorschlag ab. Von 205 Senatoren stimmen 109 dafür, 77 dagegen, bei einer Enthaltung. Die Reform hat eine erste wichtige Hürde genommen. Wie sieht er genau aus, dieser Plan der Regierung Meloni zum Umbau der Republik? Das Herzstück des Premierato ist, wie gesagt, die Direktwahl des Regierungschefs. Die oder der Premier soll künftig direkt von den Bürgern gewählt werden. Die Direktwahl des Ministerpräsidenten muss gleichzeitig mit der Parlamentswahl stattfinden. Der Staatspräsident kann nach einer Wahl nicht mehr wie bisher selbst entscheiden, wem er den Auftrag zur Regierungsbildung anvertraut. Er übergibt dem vorher direkt vom Volk gewählten Ministerpräsidenten nur noch das Amt. In der Verfassung soll außerdem künftig verankert sein, dass die Partei oder das Wahlbündnis, in dem der gewählte Regierungschef zur Wahl antritt, in beiden Parlamentskammern, also in Abgeordnetenkammer und Senat, eine Mehrheitsprämie bekommt. Das heißt, auch wenn das Bündnis des gewählten Ministerpräsidenten in den Parlamentskammern keine absolute Mehrheit hat, bekommt es zusätzliche Parlamentssitze zugesprochen, um einfacher regieren zu können. Wie groß diese Mehrheitsprämie sein soll, wann und wie sie verteilt wird, das muss noch in einem neuen Wahlgesetz festgelegt werden. Zur Mehrheitsprämie steht in dem Premierato-Entwurf immerhin, dass der Grundsatz, dass das Wahlergebnis auch im Parlament abgebildet werden soll, gewahrt wird und dass die Sprachminderheiten in Italien, also etwa die deutschsprachigen in Südtirol und die französischsprachigen im Austertal, auch zukünftig im Parlament geschützt bleiben sollen. Die Reform sieht außerdem vor, dass der gewählte Regierungschef künftig auch Abgeordneter oder Senator sein muss. Damit wäre es zum Beispiel nicht mehr möglich, dass wie 2021 mit Mario Draghi ein nicht ins Parlament gewählter Experte die Regierung übernimmt. Der Regierungschef soll außerdem in Zukunft grundsätzlich nur noch 2 Amtszeiten in Folge regieren können. Eine dritte Amtszeit wäre nur dann möglich, wenn die ersten 2 Amtszeiten kürzer als 7,5 Jahre waren. Um das Land regieren zu können, muss der gewählte Regierungschef dann, wie bisher, innerhalb von 10 Tagen nach Ernennung der Regierung eine Vertrauensabstimmung in beiden Parlamentskammern bestehen. Mit dem Premierato soll es dann aber genaue Regeln für den Fall geben, dass der vom Volk gerade eben frisch gewählte Regierungschef diese Vertrauensabstimmung verliert. Danach soll diese Person dann einen einzigen weiteren Versuch unternehmen dürfen, eine Regierung zu bilden. Und wenn sie bei diesem weiteren Versuch einer Vertrauensabstimmung scheitert, dann wird das Parlament aufgelöst und es werden Neuwahlen ausgerufen. Im Italien des Premierato würde, wie bisher, eine Regierung natürlich dann enden, wenn die Wahlperiode zu Ende geht und wenn ein neues Parlament gewählt wird. Für den Fall, dass eine Regierung vorher stürzt, gäbe es im Premierato-System dann aber neue Regeln, die das, was bisher als Ribaltone bekannt ist, verhindern sollen. Wenn eine Parlamentskammer der gesamten Regierung per Misstrauensvotum das Vertrauen entzieht, tritt der Regierungschef künftig zurück, der Staatspräsident löst das Parlament auf. Zu diesem Punkt ist aber wichtig, ein Misstrauensvotum gegen die gesamte Regierung hat es bisher in der gesamten Geschichte der Italienischen Republik seit 1948 noch nie gegeben. Viel wichtiger ist, was passiert, wenn der Regierungschef ohne Misstrauensvotum zurücktritt, weil sie oder er eben auf andere Weise merkt, dass es keine Mehrheit im Parlament mehr für diese Regierung gibt. Nach der Premierato-Reform soll die Regierungschefin oder der Regierungschef in einer solchen Krise künftig zwei Möglichkeiten haben. Entweder bittet sie oder er den Staatspräsidenten darum, das Parlament aufzulösen und Neuwahlen auszurufen. Oder der Regierungschef verzichtet auf die Bitte nach Auflösung des Parlaments. Dann hat wiederum der Staatspräsident zwei Optionen. Entweder er ernennt noch einmal den gerade zurückgetretenen Regierungschef oder aber einen anderen Abgeordneten oder Senator, der aber aus derselben Liste sein muss wie der bisherige Regierungschef. Einen solchen Wechsel des Regierungschefs darf es aber nur einmal pro Wahlperiode geben. Und wie gesagt, er muss aus demselben politischen Lager kommen wie der vorherige Regierungschef. Diese Regelung wird in italienischen Medien Norma Anti-Ribaltone genannt, weil sie ausdrücklich das verhindern soll, was bisher so oft passiert, dieser chaotischen Regierungswechsel innerhalb einer Wahlperiode. Wie schon gesagt, Italien bekäme mit dem Premierato ein wirklich unübersetzbar italienisches Regierungssystem. Kein anderes demokratisches Land der Welt hat heute ein solches System, in dem der Regierungschef direkt gewählt wird, aber gleichzeitig von einem Staatspräsidenten ernannt wird und vom Vertrauen des Parlaments abhängt. Es gab ein einziges demokratisches Land, das ein solches Modell einmal ausprobiert hat. In Israel wählten die Bürger zwischen Mitte der 1990er und Anfang der 2000er Jahre gleichzeitig mit einer Stimme einen Kandidaten für den Posten des Regierungschefs und mit der anderen Stimme eine Partei für die Knesset, das israelische Parlament. Weil beide Stimmen aber nicht miteinander verknüpft waren, führte das dazu, dass die Bildung von Regierungen noch schwieriger wurde als vorher. Anfang der 2000er Jahre wurde Direktwahl des Regierungschefs in Israel wieder abgeschafft. Um in Italien zu verhindern, was in Israel aufgetreten ist, sollen bei der Premierato-Reform der gewählte Regierungschef und das gewählte Parlament, wie gesagt, mit einer Mehrheitsprämie für die Partei des Regierungschefs oder die Liste des Regierungschefs verknüpft werden. Aber wie genau das funktionieren soll, ist wie gesagt noch völlig unklar. Die Befürworter der Premierato-Reform sagen, diese Reform beseitige mehrere große Missstände des italienischen Regierungssystems. Die Bürgerinnen und Bürger sollen zukünftig nach jeder Wahl das bekommen, was sie gewählt haben. Den Befürwortern der Reform zufolge soll es so funktionieren. Gibt es eine Mehrheit für einen linken Kandidaten und sein Wahlbündnis, wird das Land künftig eine Wahlperiode lang von einem Linken regiert. Gewinnt ein rechter Kandidat, eine rechte Kandidatin von einer rechten Mehrheit. Gewinnt eine Liberale von einer liberalen Mehrheit und so weiter. Und diese Regierungen sollen dank dem Premierato künftig viel häufiger eine ganze Wahlperiode lang regieren können und nicht wie bisher so oft während der Wahlperiode stürzen. Bisher hat in der ganzen Geschichte der Italienischen Republik nur in 2 von 18 Wahlperioden ein Regierungschef von Anfang bis Ende am Stück regieren können. Der erste Regierungschef, Alcide De Gasperi, von 1948 bis 1953 und dann, Jahrzehnte später, Silvio Berlusconi von 2001 bis 2006. Regierungschefin Giorgia Meloni fasst die Vorteile, die die Premierato-Reform aus ihrer Sicht hat, bei der eingangs genannten Veranstaltung zum Premierato im Mai 2024 so zusammen.
Il primo obiettivo, dicevamo, è quello di garantire che i cittadini abbiano voce in capitolo. Il secondo obiettivo che noi ci siamo dati con questa riforma è assicurare che chi viene scelto dal popolo per governare possa farlo con un orizzonte di legislatura.
Das erste Ziel ist also, wie gesagt, dass die Entscheidung der Bürgerinnen und Bürger tatsächlich zählt. Das zweite Ziel, das wir uns mit dieser Reform gesetzt haben, besteht darin, dafür zu sorgen, dass derjenige, der vom Volk zum Regieren gewählt wird, dies mit Blick auf eine gesamte Wahlperiode tun kann und die nötige Zeit bekommt, um das Programm, mit dem er sich den Bürgern präsentiert hat, auch umzusetzen. Denn die Dauer, die Stabilität der Regierung ist eine entscheidende Voraussetzung für den Aufbau jeder Strategie und damit dafür, die Glaubwürdigkeit unserer Institutionen in den Augen unserer Bürger wiederherzustellen und um die Glaubwürdigkeit dieses Landes bei seinen internationalen Gesprächspartnern wiederherzustellen. Unter den vielen Unterstützern der Reform aus dem Regierungslager ist auch der Präsident der norditalienischen Region Venetien, Luca Zaia von der rechtsnationalen Partei Lega. Zaia ist ein ziemlich eigenständiger Kopf innerhalb der Lega. Er ist in vielen Fragen deutlich liberaler als etwa Parteichef Matteo Salvini und er ist in Venetien auch über das Mitte-Rechts-Lager hinaus beliebt.
Io penso che sia una grande sfida. Se decidiamo di mettere al centro dei nostri ragionamenti il cittadino deve diventare protagonista del premierato.
Zaia argumentiert, das Modell des Premierato, bei dem die Bürger sowohl den Regierungschef als auch das Parlament direkt wählen, mit einer Mehrheitsprämie für die Regierungskoalition, das gibt es in Italien schon längst. Und zwar beim Wahlrecht für die Regionen, wo dieses Modell für Stabilität und Zuverlässigkeit gesorgt habe. Tatsächlich werden in den italienischen Regionen der Regionalpräsident und das Regionalparlament nach einem solchen Wahlgesetz gewählt, der Legge Tattarella von 1995, die in den einzelnen Regionen jeweils teilweise abgeändert worden ist. Es gibt auch außerhalb der italienischen Regierungsparteien Stimmen, die sich für die Premierato-Reform aussprechen oder die sich zumindest offen dafür zeigen, die Stellung des Regierungschefs im italienischen System deutlich zu stärken. Eine dieser Stimmen ist eine besonders gewichtige. Es ist die des Präsidenten des italienischen Verfassungsgerichtshofs, Augusto Barbera. Der Verfassungsgerichtshof hat in Italien, wie in den meisten Demokratien, die Aufgabe, das Handeln von Regierung und Parlament darauf zu überprüfen, ob es mit der Verfassung, also eben mit den Grundregeln, Spielregeln des Landes, mit den Grundwerten, die das Land festgelegt hat, übereinstimmt. Verfassungsgerichtspräsident Barbera hat sich Ende Juni in einem langen Interview mit Journalistin Emilia Patta von der Wirtschaftszeitung Il Sole 24 Ore sehr offen dafür geäußert, mit einer Verfassungsreform die Rolle der Regierung in Italien zu stärken. Barbera sagt in diesem Interview unter anderem, Zitat Anfang, das Regierungssystem darf nicht nur in Frage gestellt werden, ich würde sogar sagen, es muss in Frage gestellt werden. Denn aus der verfassunggebenden Versammlung ist ein System hervorgegangen, das speziell dafür geschaffen wurde, um zu verhindern, dass die Wahlsieger das Land auch wirklich regieren können. Das muss klar gesagt werden. Zitat Ende. Barbera sagt, dass das aktuelle Regierungssystem in Italien es den Wahlsiegern nicht ermöglicht zu regieren, das liege an dem, was er die Angst vor dem Tyrannen nennt, also Angst vor einem Alleinherrscher. Es ist ein Ausdruck, den auch andere Beobachterinnen und Beobachter in Italien seit Jahrzehnten verwenden, wenn es um die Verfassung geht. Diese Angst vor dem Tyrannen, meint Barbera und meinen viele andere, müsse endlich überwunden werden, damit die Regierungsarbeit in Italien endlich besser funktioniert, damit außerhalb Italiens italienische Verhältnisse nicht mehr ein Ausdruck für Chaos ist. Und wer verstehen will, was mit dieser Angst vor dem Tyrannen gemeint ist, muss kurz zurückgehen in die Zeit, in der die italienische Verfassung entstanden ist. Es ist die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, genauer gesagt die Monate zwischen Juni 1946 und Dezember 1947. Italien ist damals ein in großen Teilen verwüstetes Land. Verwüstet von zwei Jahrzehnten faschistischer Diktatur, von der brutalen Besatzung großer Teile des Landes durch Nazi-Deutschland. Verwüstet vom Befreiungskrieg gegen die deutsche Armee und ihre italienischen faschistischen Verbündeten. Einen Befreiungskrieg, den einerseits die alliierten Truppen gekämpft haben aus den USA, aus Großbritannien und anderen Ländern und andererseits die antifaschistischen italienischen partigiani.
Sventola dal balcone di Montecitorio il tricolore repubblicano. L'Assemblea costituente tiene la
sua. Anfang Juni 1946 nehmen die Italiener und erstmals in der Geschichte auch die Italienerinnen im ganzen Land an einer Volksabstimmung und an einer Wahl teil. In der Volksabstimmung entscheiden sie sich dafür, das seit über 80 Jahren bestehende Königreich Italien abzuschaffen und das Land zu einer Republik zu machen. In der Wahl bestimmen sie die Assemblea Costituente, die verfassunggebende Versammlung, die die Aufgabe hat, die Grundregeln für den neuen Staat zu schaffen. Die überwältigende Mehrheit der Italiener wählt in diese Versammlung eine dieser fünf Parteien: Christdemokraten, Kommunisten, Sozialisten, Liberale und Republikaner. Diese unterschiedlichen Parteien spiegeln wieder, wie stark die Bürger in Italien damals gespalten sind. Konservative gegen Linke, Unternehmer gegen Arbeiter. Die Parteien in der Assemblea Costituente misstrauen sich teilweise zutiefst, weil sie völlig unterschiedliche Pläne für Italien haben. Am schärfsten ist die Gegnerschaft zwischen Christdemokraten und Kommunisten. Die Christdemokraten wollen eine starke Rolle der katholischen Kirche in Italien. Sie wollen eine freie Marktwirtschaft. Sie wollen, dass Italien ein starker Verbündeter der USA, Großbritanniens und der sogenannten westlichen Welt ist. Die Kommunisten wollen den Einfluss der Kirche weit zurückdrängen. Sie haben eine stark vom Staat gelenkte Wirtschaft im Sinn. Sie sind eng verbunden mit der Sowjetunion und mit dem gerade entstehenden sogenannten Ostblock. Aber diese Parteien haben im Zweiten Weltkrieg gemeinsam gegen den Faschismus gekämpft. Und ihre Vertreter raufen sich zusammen, um eine gemeinsame Verfassung für Italien zu schreiben und zu verabschieden. Sie schaffen das auch. Im Dezember 1947 stimmt die Assemblea Costituente mit überwältigender Mehrheit für die Verfassung.
Entriamo a Palazzo Giustiniani coi vicepresidenti del Consiglio e i ministri. L'orologio della biblioteca scoccherà tra poco un'ora destinata a rimanere memorabile nella storia della nostra democrazia. A 100 anni di distanza l'Italia celebra il 48 dello Statuto col 48 della Costituzione. Sono le ore 17.
Diese so unterschiedlichen politischen Parteien haben sich nur deshalb auf eine gemeinsame Verfassung einigen können, weil sie in das Regierungssystem der neuen Republik schwere Gegengewichte eingebaut haben. Gegengewichte, die die Macht der Regierung einschränken. Diese Gegengewichte sollen verhindern, dass eines der großen politischen Lager, Christdemokraten oder Kommunisten, nach einem Wahlsieg das Land zu stark in eine bestimmte Richtung lenkt und zu weit weg von dem, was sich das jeweils andere Lager wünscht. Außerdem ist damals, in den Jahren 1946 und 1947, bei den Vätern und Müttern der Verfassung die Erinnerung noch frisch an den Faschismus, an den Gewaltherrscher Benito Mussolini, der Anfang der 1920er Jahre das Land binnen kurzer Zeit von einer parlamentarischen Monarchie in eine Diktatur verwandelt hat. Nie wieder soll ein Tyrann wie Mussolini die Macht im Land an sich reißen können. Auch das sollen diese Gegengewichte verhindern. Eines dieser Gegengewichte ist eben der Präsident der Republik, der seine Macht je nach politischer Lage stark nutzen kann oder sich zurückhalten. Poteri a fisarmonica, ziehharmonica Macht, so nennen manche Verfassungsrechtler diese flexible Macht des Präsidenten. Ein weiteres Gegengewicht zur Regierung sind der Verfassungsgerichtshof und der Consiglio Superiore della Magistratura, der oberste Gerichtsrat, das gewählte Selbstverwaltungsorgan der italienischen Justiz. Außerdem sind da noch die italienischen Regionen, die die Macht der Zentralregierung in Rom beschränken sollen. Da ist außerdem das Referendum Abrogativo, italienweite Volksentscheide, mit denen Bürgerinnen und Bürger per direkter Abstimmung Gesetze wieder abschaffen können, die einer Mehrheit der Menschen im Land nicht passen. Diese Gegengewichte stehen von Anfang an auf dem Papier der Verfassung. Nach 1948 werden sie dann binnen gut zwei Jahrzehnten nach und nach langsam, aber tatsächlich auch geschaffen. Und diese Gegengewichte, meint der Verfassungsgerichtshofpräsident Augusto Barbera, wenn er im Interview mit Il Sole 24 Ore von der Angst vor dem Tyrannen in der italienischen Politik spricht. Er selbst sagt dazu noch, Zitat Anfang, der mögliche Tyrann, das war für die Kommunisten die kirchliche Macht, für die Christdemokraten waren es Sozialisten und Kommunisten. Daraus ist all das entstanden, was im italienischen System nicht funktioniert. Zitat Ende. Das italienische Regierungssystem mag viele Probleme haben, wie Verfassungsgerichtshofpräsident Augusto Barbera sagt. Aber viele Italienerinnen und Italiener haben trotzdem bis heute, mehr als 7,5 Jahrzehnte nach ihrem Inkrafttreten, ein starkes, emotionales Verhältnis zur Verfassung ihres Landes. Viele halten es bis heute für ein Wunder, dass diese Verfassung geglückt ist, dass es Politiker geschafft haben, sich auf diese grundlegenden Dinge zu einigen, in einem Land, das sich bis heute so schwer damit tut, sich auf grundlegende Dinge zu einigen. Und das auch noch in den Jahren zwischen 1946 und 1947, in einer Zeit, in der es den Menschen so viel schlechter ging als heute, in der sich nur wenige Monate zuvor noch Italienerinnen und Italiener zu Tausenden gegenseitig erschossen hatten. Das berührt bis heute viele Menschen. Und viele Italienerinnen und Italiener verweisen auch darauf, dass es auch diese Verfassung Italien ermöglicht hat, gut 7,5 Jahrzehnte in Frieden zu leben. Dass mit dieser Verfassung das beispiellose Wirtschaftswunder in den 1950ern und 1960ern möglich war. Und der Sieg über den Terrorismus und die politische Gewalt der 1970er Jahre. Dass Italien mit dieser Verfassung sogar die schwere Krise der frühen 1990er Jahre überstanden hat. Als das Parteiensystem zusammengebrochen ist und das Land am Rand des finanziellen Ruins gestanden hat. Und dass Italien zuletzt ab 2020 auch die Corona-Pandemie mit dieser Verfassung überstanden hat. Eine beispiellose Gesundheitskrise. Kurz gesagt, ein großer Teil der Menschen in Italien empfindet tiefen Stolz auf diese Verfassung. La Costituzione più bella del mondo, so nennen sie bis heute viele Italienerinnen und Italiener. Die schönste Verfassung der Welt. La più bella del mondo, so heißt sogar eine Fernsehsendung, die im Jahr 2012 in einem Sender des öffentlich-rechtlichen Rundfunks RAI ausgestrahlt worden ist. In dieser Sendung ließ der weltbekannte und mit dem Oscar ausgezeichnete Schauspieler Roberto Benigni vor Publikum in einem Theater aus den ersten 12 Artikeln der Verfassung vor. Den Artikeln, in denen die grundlegenden Rechtssätze der italienischen Republik festgelegt sind. Es ist ein Monolog, in dem Benigni diese Artikel nicht nur vorliest, sondern sie auch aus seiner Sicht erklärt. Die Sendung ist damals ein sensationeller Erfolg mit 12,6 Millionen Zuschauern und einer Quote von über 40%. Auch bei den Wiederholungen schauen Millionen Menschen zu. Auf YouTube haben Clips dieser Sendung teils hunderttausende Abrufe. Und wer verstehen will, welche Gefühle das sind, die viele Italienerinnen und Italiener mit ihrer Verfassung verbinden, wer die Gründe dafür verstehen will, warum so viele so große Sorge darum haben, dass die Premierato-Reform der Regierung Meloni diese Verfassung entstellen könnte, sollte kurz hineinhören in diesen Monolog von Roberto Benigni.
La Costituzione, regole per vivere insieme, altrimenti si ricadeva nella guerra civile. Si formarono questi uomini di tutti gli schieramenti politici, democristiani, socialisti, comunisti, liberali, repubblicani, separatisti, uomini qualunque, azionisti, divisi in tutto escluso su una cosa, essere uniti.
Die Verfassung. Das sind Regeln für das Zusammenleben. Sonst wären wir damals zurückgefallen in den Bürgerkrieg. Und diese Männer in der verfassunggebenden Versammlung aus allen politischen Richtungen kamen die. Christdemokraten, Sozialisten, Kommunisten, Liberale, Republikaner, Separatisten, Leute vom Fronte dell'Uomo Qualunque. Die waren sich in nichts einig, außer in einem. Sie mussten irgendwie zusammenkommen. Zusammenkommen, obwohl sie sich in nichts einig waren. Diese Leute, ich weiß nicht, wie sie das hinbekommen haben, wurden zu Giganten. Einige von ihnen waren es schon vorher. Es ist wirklich unfassbar, was diese Leute in die Verfassung geschrieben haben. Sie haben uns Flügel verliehen. Sie haben Licht in die Trümmer dieses Landes gebracht. Sie haben den Italienern gesagt, kommt, steht wieder auf. Es war wie eine Wiederauferstehung. Diese Leute schreiben die großartigsten Regeln der Welt. Das war ein Geschenk für jeden von uns, dessen Bedeutung man gar nicht ermessen kann. Sie haben alles erhellt. Sie waren Propheten. In dieser Verfassung liegt der Weg zur Lösung all unserer Probleme.
Hanno illuminato tutto, profetici. Lì dentro c'è la strada per risolvere tutti i nostri problemi.
So viel zu den Gefühlen. Aber was sind die konkreten Argumente der Gegner der Premierato-Reform von Giorgia Meloni? Ein Kritikpunkt ist, dass das Premierato aus Sicht mancher Beobachter der Regierung gar nicht die Stabilität geben würde, die die Befürworter behaupten. Die Politikwissenschaftlerin Sofia Ventura und der Politikwissenschaftler Marco Valbruzzi etwa schreiben in einer Analyse für das Italienbüro der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung, dass sich diese Hoffnung auf mehr Stabilität schnell in Luft auflösen könnte, wenn sie auf die politische Wirklichkeit in Italien trifft. Zitat Anfang: Durch ein solches System gebildete Mehrheiten könnten sich vor allem aufgrund der Zersplitterung und Fluidität, die das italienische Parteiensystem kennzeichnen, leicht als lose und erzwungen herausstellen. Sie könnten sich rasch auflösen bzw. verändern. In einem solchen, keineswegs unwahrscheinlichen Fall könnte die Regierungschefin oder der Regierungschef die Parlamentskammern auflösen und selbst zurücktreten. Andernfalls könnte ihr oder ihm das Parlament das Vertrauen entziehen. Da dieses Modell nach dem Prinzip entweder sie stehen zusammen oder sie fallen zusammen funktioniert, müsste das Parlament nach dem Misstrauensvotum jedoch ebenfalls aufgelöst werden. Das wiederum wäre ein guter Grund für das Parlament, einen geschwächten Regierungschef in Geiselhaft zu nehmen. Dieses System könnte also zu Instabilität und Regierungsunfähigkeit führen. Zitat Ende. Und auch die Ribaltoni, die Regierungswechsel innerhalb der Wahlperiode hin zu Regierungen, die angeblich oder tatsächlich den Willen der Wähler missachten, auch diese Ribaltoni werden nach Ansicht mancher Beobachter durch die Reform nicht wirklich vermieden. Zumindest schreiben das die Autoren der Politikanalyseseite Pagella Politica. Denn die Norma anti-Ribaltone in der Premierato-Reform sieht zwar vor, dass der Staatspräsident beim Rücktritt eines Regierungschefs nur einmal pro Wahlperiode einen neuen Regierungschef ernennen kann und dass dieser Regierungschef aus demselben politischen Lager kommen muss wie der vorherige. Das Problem ist aber, in Italien zerbrechen Wahlbündnisse, die ins Parlament gewählt werden, schon häufig bald nach der Wahl. Und wenn die Verfassung so verändert würde, wie in der Norma anti-Ribaltone vorgesehen, dann müsste der neue Regierungschef zwar aus derselben Wahlliste kommen wie der vorherige, er könnte sich aber weiterhin völlig neue Koalitionspartner suchen, die vorher gar nicht Teil der Regierung gewesen sind. Kritisch sehen viele Gegner der Reform außerdem, dass eine sehr wichtige Frage zum Premierato, wie schon erwähnt, weiterhin völlig offen ist. Wie genau sollen die Menschen eigentlich zukünftig das Parlament und dann auch gleichzeitig den Regierungschef oder die Regierungschefin wählen? Wie soll das neue Wahlgesetz aussehen, das das Ganze regelt? In der Verfassung soll er künftig nur stehen, dass es eine Mehrheitsprämie für die Wahlliste des Ministerpräsidenten geben soll. Aber wie groß soll diese Prämie sein? Und welchen Stimmenanteil muss eine Wahlliste überhaupt erreichen, damit sie diese Prämie bekommt? Mehrheitsprämien bringen grundsätzlich immer eine Gefahr mit sich. Sie können das Wahlergebnis verzerren und teilweise sogar dramatisch. Wenn zum Beispiel Partei A eine Wahl mit 36% der Stimmen gewinnt, vor Partei B mit 34% der Stimmen, dann kann eine Mehrheitsprämie dazu führen, dass Partei A mehr als die Hälfte der Sitze im Parlament bekommt und Partei B weniger als ein Drittel, obwohl der Abstand zwischen beiden nur 2 Prozentpunkte beträgt. In Italien hat es in den vergangenen Jahrzehnten schon Mehrheitsprämien gegeben, nicht nur bei den Wahlen für Regionalparlamente und Regionalpräsidenten, sondern auch bei nationalen Parlamentswahlen. 2006, 2008 und 2013 hat bei den Wahlen ein Wahlgesetz mit einer Mehrheitsprämie gegolten. Dieses Wahlgesetz hatte den Namen Porcellum, wörtlich Schweinereigesetz. Wer wissen will warum, das erkläre ich in der Episode mit dem Namen Papete. Jedenfalls hat dank der Mehrheitsprämie in diesem Wahlgesetz bei der Parlamentswahl 2006 das Mitte-Links-Bündnis von Romano Prodi eine deutliche Mehrheit in der Abgeordnetenkammer bekommen, obwohl es nur wenige 10.000 Stimmen mehr bekommen hatte als das Mitte-Rechts-Bündnis von Ministerpräsident Silvio Berlusconi. Und diese Mehrheitsprämie hatte damit entscheidenden Anteil daran, dass nach der Wahl 2006 eine, wenn auch sehr wackelige Mitte-Links-Regierung entstanden ist und Berlusconi vorerst seine Macht verloren hat. Diese Mehrheitsprämie des Porcellum-Wahlgesetzes hat dann aber 2014 der italienische Verfassungsgerichtshof für verfassungswidrig erklärt und gekippt. 2015 plante dann der damalige Regierungschef Matteo Renzi eine ähnlich tiefgreifende Verfassungsreform wie heute das Premierato. Die Parlamentsmehrheit hinter seiner Regierung verabschiedete begleitend dazu ein neues Wahlrecht, das Italicum hieß und das ebenfalls eine Mehrheitsprämie vorgesehen hätte. Aber auch diese Mehrheitsprämie hat 2017 der italienische Verfassungsgerichtshof gekippt, nachdem vorher schon Renzis Verfassungsreform gescheitert war. Also, diese Mehrheitsprämien sind sehr wackelig und sehr fragwürdig. Und wie es mit der Mehrheitsprämie ausgehen wird, die die Meloni-Regierung plant, ist völlig offen. Der schwerwiegendste Kritikpunkt an der Premierato-Reform ist aber die Furcht mancher Beobachter, dass diese Reform ein ernsthafter Angriff auf die italienische Demokratie sei. Dass ein Premierato, bei dem gleichzeitig Regierungschef und Parlament gewählt werden und diese Wahlen miteinander verknüpft werden, dass das ein Problem für die Demokratie sei, das hat schon der Politikwissenschaftler Giovanni Sartori geschrieben. Im allerersten Artikel, in dem das Wort Premierato in der italienischen Öffentlichkeit aufgetaucht ist, im September 1993. Sartori schreibt damals, Zitat Anfang, mein Einwand ist, dass die Direktwahl des Ministerpräsidenten ein stark negatives Element der Starrheit in den Staat einführt und dass dadurch Fehler nicht mehr korrigiert werden können. Zitat Ende. Ähnlich wie Sartori argumentiert gut drei Jahrzehnte später gegen das Premierato auch Elly Schlein. Elly Schlein ist Vorsitzende der größten Oppositionspartei Italiens, des sozialdemokratischen Partito Democratico. Hier ist sie in einer Sendung des Nachrichtensenders Sky TG 24 zu hören.
Il premierato, come sapete, non esiste in nessun altro paese del mondo.
Das Premierato gibt es, wie Sie wissen, in keinem anderen Land der Welt. Und das liegt nicht daran, dass die Leute in dieser Regierung schlauer sind als die in den anderen Regierungen der Welt, sondern es liegt daran, dass ein solches System für die Bürger gar keine Demokratie mehr ist. Denn Demokratie bedeutet nicht, dass man nur alle 5 Jahre einen Tag frei ist, einen Anführer zu wählen. Demokratie bedeutet, dass man an jedem Tag dieser 5 Jahre einer Wahlperiode die Möglichkeit hat, die Entscheidungen seiner Volksvertreter zu beeinflussen. Aber wenn diese Volksvertreter einem Anführer unterworfen sind, der politisch gesehen über ihr Leben oder ihren Tod entscheidet, weil seine Wahl mit ihrer direkt verknüpft ist, dann bedeutet das ganz klar nicht mehr Demokratie als vorher, sondern weniger. Zu den Menschen, die durch das Premierato eine Gefahr für die Demokratie sehen, gehört auch Liliana Segre. Segre ist 1930 in Mailand geboren. Sie ist Jüdin, sie hat als Kind im deutschen Vernichtungslager Auschwitz die Shoah überlebt, den von Nazi-Deutschland begangenen Massenmord an Europas Juden. Seit 30 Jahren tritt Liliana Segre in Italien in der Öffentlichkeit auf, um über die Verbrechen des Nationalsozialismus aufzuklären. Weil sie massiv antisemitisch angefeindet wird, begleiten sie seit 2019 Leibwächter. Seit 2018 ist Liliana Segre Senatorin auf Lebenszeit und im Mai 2024 äußerte sie in einer aufsehenerregenden Rede im italienischen Senat, dass die Premierato-Reform besorgniserregende Bestandteile habe. Unter anderem deshalb, weil sie das Parlament massiv schwäche und zu viel Macht in den Händen des Regierungschefs konzentriere. Und weil sie außerdem, sagt Segre, die versprochene Stabilität der Regierung gar nicht garantiere.
Poiché però, a mio giudizio, il disegno di riforma costituzionale proposto dal governo presenta vari aspetti allarmanti, io non posso e non voglio tacere.
Mitte Juni, wenige Wochen nach der Rede Liliana Segres im Senat, ist ein Aufruf von über 180 italienischen Verfassungsrechtlern erschienen, die sich Segres Kritik anschließen und die auch vor dem Premierato warnen. Ich habe für diese Podcast-Folge den italienischen Verfassungsrechtler Francesco Palermo um seine Einschätzung gebeten. Palermo ist unter anderem Professor für vergleichendes Verfassungsrecht an der Universität im norditalienischen Verona und er ist Leiter des Instituts für vergleichende Föderalismusforschung am Forschungszentrum Eurac in Bozen, der Hauptstadt der norditalienischen Provinz Südtirol. Von 2013 bis 2018 war Palermo direkt gewähltes Mitglied des italienischen Senats. Er hat also das italienische Regierungssystem auch von innen erlebt. Francesco Palermo fällt über das Premierato ein vernichtendes Urteil.
Das Problem ist, dass durch die geplanten Reformen dann die parlamentarische Demokratie praktisch aussterben wird. Ja? Das Parlament hat im Moment Schwierigkeiten, gelinde gesagt, und durch diese Reform würde das Parlament so gleich wie abgeschafft.
Palermo macht besonders eine mögliche Entwicklung Sorgen, dass dank der Mehrheitsprämie beim Premierato eine so starke Regierungsmehrheit entsteht, dass sie wichtige Gegengewichte aushebeln kann.
Es muss auch immer im Kopf behalten werden, dass mit 60%, also 3/5 der Vertretung im Parlament, praktisch alle Garantieorgane dann bestimmt werden können. der Staatspräsident, die vom Parlament gewählten Verfassungsrichter, das sind nicht alle, aber eben ein Drittel, aber noch ein Drittel kommen vom Staatspräsidenten, der auch mit derselben Mehrheit gewählt werden kann, oberster Gerichtsrat, unabhängige Verwaltungsbehörden und so weiter und so fort. Das heißt praktisch, eine so bestimmte parlamentarische Mehrheit hätte praktisch die Befugnis, jede anderen Organe, die zur Sicherung der pluralistischen Demokratie da ist, zu bestimmen. Und das ist das Problem. Das ist, glaube ich, auch der richtige Hintergrund und die Motivation, warum dann die Mehrheit dieses Modell gewählt hat und nicht andere und gängliche Systeme für die Stärkung der Regierungsstabilität.
Staatspräsident, Verfassungsgerichtshof, Oberster Gerichtsrat, die Garantieorgane, die Francesco Palermo nennt, das sind genau die Gegengewichte, die die Mütter und Väter der italienischen Verfassung zwischen 1946 und 1947 in den Spielregeln der italienischen Demokratie verankert haben, aus Angst, dass es eben wieder einen Alleinherrscher geben könnte. So viel also zu den Argumenten, die die Befürworter der Premierato-Reform auf der einen und ihre Gegner auf der anderen Seite vorbringen. Offen bleibt bei all dem, ob Italien am Ende tatsächlich diese unübersetzbare Regierungsform bekommt oder aber nicht. Damit die Premierato-Reform tatsächlich umgesetzt wird, muss sie nach der ersten Zustimmung im Senat, die wie gesagt Mitte Juni erfolgt ist, zunächst einmal frühestens 3 Monate später zum ersten Mal in der Abgeordnetenkammer verabschiedet werden. Später dann müssen Senat und Abgeordnetenkammer noch einmal zustimmen, wieder mit mindestens 3 Monaten Abstand voneinander. Weil mit der Premierato-Reform die Verfassung verändert wird, bräuchte es außerdem eine Mehrheit von 2/3 der Abgeordneten und der Senatoren, damit die Reform nicht nur im Parlament durchkommt, sondern auch darauf bestehen bleibt. Dass es diese 2/3-Mehrheit gibt, ist unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist ein anderes Szenario, das bei einer Veränderung der Verfassung in Italien eintritt. Wenn in Abgeordnetenhaus und Senat die absolute Mehrheit der Parlamentarier zustimmt, dann kann verlangt werden, dass die Reform mit einem Referendum bestätigt wird, also mit einem Volksentscheid. Ein solches Referendum muss mindestens entweder 1/5 der Abgeordneten einer Parlamentskammer beantragen oder aber 5 Regionalparlamente oder aber 150.000 Wählerinnen und Wähler. Und es ist extrem wahrscheinlich, dass es zu einem solchen Referendum über das Premierato kommen wird, wenn die Reform einmal vom Parlament beschlossen worden ist. Und nur wenn bei diesem Referendum dann eine Mehrheit der teilnehmenden Bürger für das Premierato stimmt, nur dann bleibt diese Reform tatsächlich bestehen. In den vergangenen 20 Jahren sind, wie gesagt, 2 große Verfassungsreformen, mit denen die Regierungschefs Silvio Berlusconi und Matteo Renzi das italienische Regierungssystem umbauen wollten, im Referendum gescheitert. Das muss aber nichts heißen. Passaparola, Mundpropaganda. Was ich mit dieser Folge zur geplanten Premierato-Reform der Regierung von Giorgia Meloni versucht habe, ist, die Reform so zu erklären, dass möglichst viele Menschen sie gut verstehen und sich darauf aufbauend ihre Meinung bilden können. Ich habe versucht, die wichtigsten Fakten zu der Reform zu ordnen und sie zu erklären und die wichtigsten Argumente der Befürworter und der Gegner dieser Reform vorzustellen. Was ich in dieser Folge nur gestreift habe, ist die Vorgeschichte, die jahrzehntelange Vorgeschichte dieser Reform. Das sind vor allem die Jahrzehnte der sogenannten Prima Repubblica, der ersten Republik nach dem Zweiten Weltkrieg, die Zeit von 1946 bis 1992. Ich erzähle in kurz gesagt Italien immer wieder von diesen Jahrzehnten, weil sie unfassbar wichtig sind, um zu verstehen, wie Italien heute ist. Und einen kleinen Einblick in das politische Leben im Italien dieser Nachkriegsjahrzehnte empfehle ich diesmal in Passaparola, weil auch der Blick auf diese Vorgeschichte der Premierato-Reform zeigt, was für ein politisches System das eigentlich ist, das in Italien Giorgia Meloni gerade versucht umzukrempeln. Was ich empfehle, ist ein 15-minütiger Beitrag, den das deutsche Fernsehen, die ARD, im Jahr 1964 ausgestrahlt hat. Politiker im Fernsehstudio, Wahlkampf in Italien 1964 heißt der Beitrag. Er ist in der Rubrik Bayerischer Rundfunk Retro erschienen. Es ist ein Beitrag, den das damalige Studio Rom der ARD im November 1964 ausgestrahlt hat. Und ich empfehle den Beitrag deshalb, weil er ein Gefühl dafür vermittelt, wie ein Teil der Politik damals funktioniert hat, in der damals noch sehr jungen italienischen Demokratie. In dem Beitrag kommt ein Politiker vor, den treue, kurz gesagt, Italienhörer auch schon kennen. Und ich empfehle diesen Beitrag auch, weil in vielen hübschen Details in diesem Beitrag zu sehen ist, wie stark sich die Politik und die politische Kommunikation in Italien und nicht nur in Italien in den vergangenen 60 Jahren verändert hat. Es gibt im Italien von heute Befürworter der Premierato-Reform von Giorgia Meloni, es gibt Gegner der Premierato-Reform, es gibt viele Menschen, denen diese Premierato-Reform komplett egal ist. Und es gibt Menschen, die sagen, dass die Premierato-Reform einfach komplett ihr Ziel verfehlt, dass sie komplett an den Problemen vorbeigeht, die es in dem Bereich gibt. Über die Argumente dieser Menschen werde ich im Bonus-Newsletter Mensile sprechen. Denn um zu verstehen, warum so vieles in Italien oft so kompliziert und so schwierig erscheint, ist das nämlich ein wichtiger Punkt, dass das Regierungssystem in Italien heute einige mehr Probleme noch hat als die, die ich in dieser Podcast-Episode genannt habe und dass sich diese Probleme vielleicht ganz anders lösen ließen als mit der Premierato-Reform von Giorgia Meloni. Es gibt zu diesem Podcast auch eine Bonusfolge, die in den Tagen nach Erscheinen dieser Folge herauskommen wird. Das ist nämlich das komplette Interview, das ich mit dem Verfassungsrechtler Francesco Palermo geführt habe. Ich habe mit ihm über seine Sicht auf das Premierato ausführlich gesprochen und ich habe mit ihm darüber gesprochen, wie er denn eine Reform des italienischen Regierungssystems angehen würde, damit Italien in Zukunft besser regiert werden kann. Den Bonus-Newsletter Mensile und die Podcast-Bonus-Folgen bekommen alle, die Mitglied von Kurzgesagt Italien werden, die meine Arbeit also finanziell unterstützen. Kurzgesagt Italien gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Alle Links findet ihr auf kurzgesagtitalien.de. Wenn Ihnen Kurzgesagt Italien gefällt, wenn ihr Menschen kennt, wenn Sie Menschen kennen, die sich für Italien interessieren, denen Italien wichtig ist, empfehlen Sie ihnen diesen Podcast bitte weiter. Wer dem Podcast helfen kann, wer mir bei meiner Arbeit helfen kann, kann eine Rezension, eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts oder anderen Plattformen hinterlassen, auf denen man Podcasts bewerten kann. Wer mich kontaktieren will, wer Fragen, Anregungen, Kritik hat, kann das am besten per E-Mail an sebastian@kurzgesagtitalien.de tun. Außerdem bin ich auf diversen Online-Netzwerken vertreten, auf Threads, Blue Sky, Mastodon, Instagram und Facebook. Man findet mich sehr leicht, wenn man dort Kurzgesagt Italien sucht. Im Juni ist das Buch zu Kurzgesagt Italien erschienen im Surkamp Verlag. Den Link zum Vorbestellen habe ich in die Shownotes verpackt. Das Buch ist sowohl für die Menschen interessant, die diesen Podcast fast auswendig kennen, als auch für Menschen, die eher keine Podcasts hören und denen man das Buch vielleicht schenken kann, wenn man diesen Podcast gut findet. Wer mehr über Kurzgesagt Italien wissen will, kann den kostenlosen Newsletter zu dem Podcast unter newsletter.kurzgesagtitalien.de abonnieren. Wer dazu beitragen kann und will, dass es Kurzgesagt Italien weitergibt, kann eine Mitgliedschaft bei Kurzgesagt Italien abschließen. Als Mitglieder bekommen Sie zusätzliche Vorteile neben der monatlichen Podcast-Episode. Es gibt 3 Mitgliedschaftspakete. Alle 3 kosten pro Monat jeweils nur so viel wie ein Gericht in einem italienischen Restaurant. Alle Infos zu den Mitgliedschaftspaketen zum in Ruhe durchlesen findet ihr auf mitglied.kurzgesagtitalien.de. Man kann die Mitgliedschaft auch verschenken unter schenken.kurzgesagtitalien.de. Das war's. Bis zum nächsten Mal. A presto mit der nächsten Folge Kurzgesagt Italien. Con i baffi che ci viene sempre a prendere in Giulietta. Se non mi dai a ridere per il Luna Park, dico alla mamma che sto tutta l'altra sera mentre tipo con i baffi si baciava dietro l'angolo di casa. Chiamalo ricatto, ma non sarò zitto, ci provo tutto. Das war eine Folge von Kurzgesagt Italien. Idee, Recherche und Produktion von Kurzgesagt Italien sind von mir, Sebastian Heinrich. Die Titelmelodie ist der Track Italian Singing Hip Hop von Kala mit einer Creative Commons Lizenz. Die Zwischenmelodien sind von Dominic Ward, ebenfalls mit einer Creative Commons Lizenz. Die Originaldateien zu allen in dieser Folge verwendeten Audioquellen sind in den Shownotes verlinkt.